Der Herr ist mein Hirte. Mit diesen Worten beginnt der vermutlich bekannteste Psalm. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Psalm an Krankenbetten, bei sterbenden Menschen und bei Menschen, die sonst irgendwie in einer schwierigen Situation waren, gelesen habe. Die einfachen Bilder treffen mit sanfter Wucht in unsere Herzen. Sie vermögen zu trösten, ermutigen und Licht in einen düsteren, schweren Lebensabschnitt hineinzubringen. Die äußere Not wird dadurch nicht beseitigt, aber unser Blickwinkel kann sich ändern, wenn wir unsere Herzen öffnen. Wir gewinnen dadurch neue Kraft und werden ermutigt, durchzuhalten. Also hören wir zuerst auf die eindrücklichen und berührenden Worte dieses Psalms. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weide mich auf einer grünen Aue und führe mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führe mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. König David gehört zu den Personen, die uns im Alten Testament begegnen, die besonders schwierige Lebensabschnitte ertragen mussten. Sein Leben war ein ständiges Auf und Ab. Er musste viel Geduld haben, bis er König wurde. Also die Zeit, als er gesalbt wurde zum König, bis er dann das Königtum antreten konnte, war ein langer und gefährlicher Weg. Man hätte denken können, dass es Saul sogar gelingen könnte, ihn zu töten. Später macht ihm sein Sohn Absalom, auch natürlich aus eigenem Verschulden, den Thron streitig und er musste vor ihm fliehen, er musste Jerusalem verlassen, er musste seinen Palast verlassen und vor seinem Sohn fliehen. Und ich könnte euch noch viele Beispiele erzählen, wie sein Leben von Höhenflügen und Tiefschlägen gezeichnet war. Dieser von Glück und Leid gezeichnete Mann, der oft nicht wusste, in welche Richtung sich sein Leben entwickeln wird, hatte eine wichtige Konstante, die sich durch sein ganzes Leben hindurchzog, durch Höhen und Tiefen. Der Herr ist mein Hirte. Das war seine Konstante. Und wenn David von Gott als seinem Hirten spricht, dann hatte er genaue Vorstellungen von dem, was er damit meinte. Denn David war in seinen jungen Jahren selber ein Hirte. Er wusste, dass nicht die Schafe für sich selbst sorgen können, sondern dass es der Hirt ist, der die Schafe so leitet, damit sie das bekommen, was sie zum Überleben brauchen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Der gute Hirte sorgt für seine Schafe, er behält jedes einzelne Schaf in seiner Herde im Blick und führt die Herde an die nahrhaften Plätze. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Der gute Hirte versorgt das Schaf mit allem, was es zum Leben braucht. Weide und frisches Wasser. Gott ist der Hirte und David ist sein Schaf. David ist sich dessen gewiss, dass Gott genau weiß, was er selber braucht. David spricht hier nicht von der Versorgung mit Essen und Trinken. Er spricht über die Nahrung für seine Seele. Er erquickt meine Seele. Seele beschreibt im Alten Testament den Menschen mit Leib und Seele. Der Mensch im Alten Testament unterschied nicht so deutlich wie wir zwischen Seele, Geist und Körper. Seele steht im Alten Testament einfach für unser ganzes Leben. Körper, Seele und Geist. David meint, dass dieser großartige Hirte für den ganzen Menschen sorgt. Nicht nur für einen Aspekt. Er schenkt die nötige Kraft. Was zerbrochen ist, bringt er wieder in Ordnung. Den Menschen, der am Boden zerstört ist, richtet er auf. Geborgenheit und Frieden kehren ein. Ob David seinen Weg verstehen kann, ob er für das Geschehen eine Erklärung hat, das ist ihm gar nicht so wichtig. Er muss gar nicht alles verstehen. Er muss einzig wissen, dass er seinem Hirten vertrauen kann. Etwas, was wir von David lernen können. Denn wir sind immer in der Versuchung, wir meinen immer, alles erklären zu müssen. Und wenn etwas in der Welt geschieht mit Israel oder bei sich im Nahen Osten, dann haben viele Christen das Gefühl, jetzt müssen wir den Bibelvers finden, jetzt müssen wir das erklären und wir wissen jetzt genau, warum das so geschieht oder nicht so geschieht. Das ist für mich einfach eine Überschätzung von unseren Möglichkeiten. Wir müssen gar nicht immer alles verstehen. David reicht es zu wissen, dass er seinem Hirten vertrauen kann. Er führt mich auf rechter Straße. Egal, ob er seinen Weg analysieren oder erklären kann, eines ist ihm ganz wichtig. Er weiß, dass Gott ihn richtig führen wird. Er weiß, dass Gott gute Absichten hat, selbst damals, als er vor seinem Sohn fliehen musste. Oder als er Angst haben musste, dass Saul ihn tötet. Aber Gott tut das nicht nur für David, sondern Gott macht sich dadurch erkennbar, denn David sagt, er führe mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Interessant. Es geht also nicht nur darum, dass es David dadurch besser geht, sondern es geht auch darum, dass Gott in seiner Macht und Herrlichkeit und Gerechtigkeit, Liebe und Gnade erkennbar wird. Das hatte schon Mose begriffen. Als die Israeliten in der Wüste sich einen Götzen machten, den sie anbeteten und damit Gott verwarfen und ihn beleidigten, der sie aus Ägypten führte, wurde Gott sehr zornig. Er sagte zu Mose, ich will meinen Zorn über sie ausschütten und sie vernichten und versuch nicht, mich davon abzubringen. Ich warne dich jetzt da, Mose. Versuche sie auch nicht. Mit dir will ich neu beginnen und deine Nachkommen zu einem großen Volk machen. Nun, Mose hätte sich freuen können, denn so wäre er sein Volk endlich mal losgeworden, das ihn ständig angegriffen hatte. Sie wollten ihn sogar töten. Er hätte dann überlebt und Gott hätte mit ihm ein neues Volk aufgebaut. Doch Mose wollte das nicht akzeptieren, der tat genau das, was Gott ihm verboten hatte. Er versuchte, ihn umzustimmen. Mose fleht nicht für das Volk Israel, denn er wusste, der Zorn Gottes war gerechtfertigt. Mose flehte für Gott, denn sein guter Ruf stand in Gefahr. Was sollen die Völker über den Gott Israels denken, wenn er sein Volk mit großer Machterweise und großer Kraft auf spektakuläre Weise aus Ägypten befreit und sie danach in der Wüste tötet? Mose flehte Gott an, dass er seinen gerechtfertigten Zorn nicht freien Lauf lassen sollte und begründet das so. Du willst doch nicht, dass die Ägypter von dir sagen, er hat sie nur herausgeführt, um sie dort am Berg zu töten und völlig vom Erdboden auszurotten. Was würden die Heiden über dich denken, Gott? Das würde deinen guten Namen zerstören, die Menschen würden nur deinen Zorn sehen, aber von deiner Gnade, Liebe und Barmherzigkeit gar nichts mehr erfahren. Die Menschen würden an dir irre werden. Dann heißt es, und das sah der Herr davon ab, seinem Drohen wahrzumachen und vernichtete sein Volk nicht. Gott erbarmte sich um seines Namens willen. Er tat es schon zuvor, als die Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten vor dem Schilfmeer standen und Gott durch ihren Ungehorsam beleidigten. Gott half ihnen trotzdem. Und warum tat er das? Wir lesen das im Psalm 106. Er half ihnen um seines Namens willen, dass er kundtue seine Macht. Als Christen sollten wir wissen, dass es im Leben nicht darum gehen kann, dass alle unsere Wünsche und Sehnsüchte von Gott erfüllt werden. Vielmehr geht es darum, dass wir Gott durch unser Leben ehren. Sein Name soll groß werden. Um seines Namens willen wollen wir Gemeinde sein. Um seines Namens willen wollen wir als Kirche unterwegs sein. Und so betet der Apostel Paulus für die Christen in Philippi: Ich bete zu Gott, dass eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und Verständnis. Dann könnt ihr in jeder Lage entscheiden, was das Rechte ist, und werdet dann dem Tag, an dem Christus Gericht hält, rein und ohne Fehler dastehen. Rein an guten Taten, die Jesus Christus zum Ruhm und zur Ehre Gottes durch euch gewirkt hat. Zum Ruhm und zur Ehre Gottes hat er das gewirkt. Wir meinen immer, Gott müsste wirken für uns, dass es uns gut und besser geht. Es sei seine Aufgabe, dass wir ein problemloses Leben haben. Aber nein, es geht um den Ruhm und die Ehre Gottes. Bei allen wichtigen Entscheidungen, die wir im Leben treffen, sollten wir überlegen, ob wir dadurch Gott ehren. Es geht eben nicht darum, stimmt es für mich? Es ist auch die Frage, stimmt es für Gott? Wenn wir Gott nicht ehren würden, dann sollten wir uns anders entscheiden. Auch wenn der ursprüngliche Weg der scheinbar schönere und einfachere wäre. Die Wege, die Gott uns führen will, sind immer die besseren Wege. Gott wird unser Leben erfrischen. Oder man könnte auch das auch anders sagen, Gott wird unser Leben bereichern. Er, der Hirte, weiß, was das Beste ist für uns. Nun, als junger Mann war David ein leidenschaftlicher Hirte. Er riskierte sein Leben für seine Schafe, und als er gegen den Riesen Goliath kämpfte, trauten ihm das der damalige König Saul nicht zu. Doch David entgegnete: Mein König, als ich die Schafe meines Vaters hütete, kam es vor, dass ein Löwe oder Bär sich ein Tier von der Herde holen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und rettete das Opfer aus seinem Rachen. Wenn er sich wehrte und mich angriff, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Also jetzt wissen wir, was zu tun ist, wenn wir mal wandern und ein Berg kommt. Wenn David das konnte, können wir das vielleicht auch. Ein guter Hirte lässt seine Schafe nie im Stich, und das wusste David, denn er kämpfte für seine Herde. So leidenschaftlich, dass er selbst sein eigenes Leben riskiert, indem er sich mit Löwen und Bären kämpften. Aber so leidenschaftlich hilft der Gott Israels denen, die ihm vertrauen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich weiß, du setz dich so für mich ein, wie ich mich für meine Herde eingesetzt habe. David weiß, wenn es schwierig wird und die Feinde übermächtig sind, dann wird sein Hirte die Feinde in die Flucht schlagen. Gott wird nicht zulassen, dass sich jemand zwischen ihn und seine Schafe stellt. Er wird wie David als Hirte die Schafe dem Löwen und Bären entreißen. Das gilt auch für uns als Christen. Denn Jesus ist unser guter Hirte, und er sagte seinen Jüngern: Meine Schafe hören auf meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir, und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Und es wird der Tag kommen, an dem für alle sichtbar werden wird, wie fürsorglich Gott zu denen ist, die ihm vertrauen. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Dies kann auch in gewissen Lebensabschnitten für die Feinde sichtbar werden. Bei David war das bestimmt so, als er seine Feinde mit Hilfe Gottes besiegte und immer reicher und mächtiger wurde. Wir haben alle gesehen, wie Gott mit ihm am Werk ist. Aber David erlitt auch große Rückschläge und dann war das für die Feinde nicht sichtbar, wie Gott ihm den Tisch deckte, aber er deckte ihn trotzdem. Es steht hier nicht im Vordergrund, dass die Feinde sehen, wie Gott den Tisch deckt, sondern im Vordergrund steht, dass Gott den Tisch deckt, auch wenn Feinde um mich herum sind. Es geht gar nicht darum, ob sie es sehen oder nicht sehen. David wusste, dass Gott für ihn sorgt, auch wenn das seine Feinde nicht erkannten. Und so geht es uns als Christen. Wir erfahren, dass Gott uns einen reichen Tisch deckt, aber unsere Feinde sehen diesen gedeckten Tisch nicht. Deshalb schreibt Johannes, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Aber jetzt ist es noch verborgen, dass wir privilegierte Kinder Gottes sind. Und wenn es dann soweit ist, dann werden wir zum großen Fest bei Jesus eingeladen sein. Und alle, die Jesus abgelehnt hatten, werden leider nur zusehen können. Eins ist ganz sicher, Gott lässt seine Leute nicht im Stich. Er ist ein guter und fürsorglicher Hirte. David wusste, es lohnt sich ganz und gar, Gott zu vertrauen. Er wusste, dass Gott ihn reich beschenken wird. Ein Mensch, der Gott vertraut, tut das, weil er weiß, dass Gott Gutes im Sinne hat. Sonst würde er ihm doch nicht vertrauen. Würden wir einem Gott unser Vertrauen schenken, wenn wir wüssten, dass er böse Absichten mit uns hat? Würde uns doch nicht interessieren, wenn wir ehrlich sind. Deshalb lesen wir im Hebräer, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig sucht. Wir sollen davon überzeugt sein, dass Gott gute Absichten hat. Wenn wir tiefe Zweifel haben an den guten Absichten Gottes, dann müssen wir unser Gottesbild noch einmal überdenken. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. David wusste, Gott wird ihn belohnen. Das gilt bereits in diesem Leben. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Aber es gilt erst recht für das Leben in der neuen Welt. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das Ziel des Lebens liegt im Jenseits. Dieses Jenseits wird auf der neuen Erde sein. Dort wird Gott bei uns sein. Und wir bei ihm. So sah es Johannes in einer Vision. Vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Dann werden wir am Ziel angekommen sein. Wir werden für immer im Hause des Herrn sein. Deshalb lese ich diesen Psalm gerne am Sterbebett. Er zeigt uns, dass Gott uns durch das finstere Tal des Sterbens hindurchführen wird und wir am Ziel ankommen werden. Ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Wer mit dem Herrn in Verbindung ist, der alles geschaffen hat und dem alles gehört, dem wird auch nichts fehlen. Das unterstreicht dieser Psalm mit seiner schlichten und eindringlichen Bildsprache. Und als Christen haben wir den besten Hirten überhaupt, Jesus. Er selbst sagt, der Vers fällt hier. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe hinzugeben. Jesus hat alles für uns Menschen gegeben. Er ist nicht nur der gute, sondern der beste Hirte. Er sorgt für seine Schafe so leidenschaftlich, dass er für sie starb. Und diesen Gedanken finden wir in den Segenswünschen am Schluss des Hebräerbriefes. Da heißt es, Gott ist es, der Frieden bringt. Er hat den großen Hirten, der Schafe aus dem Reich der Toten herausgeführt. Jesus, unseren Herrn, durch dessen Blut er den ewigen Bund in Kraft gesetzt hat. Er mache euch fähig, all das Gute zu tun, was er haben will. Er schafft in euch durch Jesus Christus, was ihm gefällt. Ihm gehört die Herrlichkeit für alle Ewigkeit. Amen. Er ist der große Hirte der Schafe. Als Christen können wir in diesem Psalm unter dem Hirten auch Jesus verstehen. So möchte ich zum Schluss diesen Psalm nochmals lesen. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Bitte mit uns. Ich danke dir, Vater, für diesen wunderbaren Psalm, der in seiner Schlichtheit und in seiner Wucht unsere Herzen trifft und berührt, der uns aufzeigt, dass du ein guter Hirte bist, dass du für uns sorgst, um deines Namens willen, dass du uns durch Höhen und Tiefen hindurch begleitest, dass du uns ans Ziel bringst. Ich danke dir, dass gerade David diesen Psalm geschrieben hat, der selber Hirte war und genau wusste, was sein Hirte für seine Schafe tut, der für sie wirklich sorgen will. Und wir danken dir, dass du das für uns tust. Wir beten dich an. Amen.